Hochsensible und Schlafstörungen. Was hilft Hochsensiblen, besser einschlafen zu können, durchschlafen zu können? Wie können hochsensible Schlafstörungen entgegenwirken? Kurzum, was brauchen Hochsensible für einen erholsamen Schlaf? Zu diesem Thema war die wunderbare Monika Richrath als Gasttrainerin in meiner Ausbildung zum HSP-Coach. Sie ist nicht nur EFT-Expertin, sondern hat auch das Buch Die Geheimnisse des gesunden Schlafs verfasst. In diesem Ausschnitt aus einem zweistündigen Beitrag bekommst du viele Impulse, die dir helfen, erholsam zu schlafen. Ich wünsche dir spannende Aha-Momente. Viel Spaß!
So.
Das ist?
Ja, sehr gut.
Das heißt, die Geheimnisse des gesunden Schlafs.
Super, sehr schön. Und wir haben schon ganz, ganz viele Fragen, wo wir dich gerne dein von deinem Wissen partizipieren wollen. Mhm. Seit fast 4 Jahren muss ich in wöchentlichen Abständen immer wieder mal Dienst mit Nachtbereitschaft in einem Wohnheim machen. Es ist mir bis heute nicht möglich, dort ein- bzw. durchzuschlafen. Ich gehe um 22 Uhr ins Bett und schlafe meist erst gegen 3 Uhr morgens ein. Um 5 Uhr läuft dann der Wecker. Allein der Gedanke, dass ich Nachtbereitschaft habe, stresst mich schon am Tag zuvor. Das Bett steht im Büro mit Computer, Telefon, Sicherungskasten. Und dann hat sie geschrieben, vielleicht hast du ja eine Idee.
Ja, ich hatte ganz viele Ideen.
Oh, na dann her damit. Nehmen wir.
Also mit der ganzen Elektrizität, das wird Brigitte aber sicher selber wissen, das ist einfach nichts. Um das Bett herum soll in einem Abstand von 2 Meter überhaupt nichts stehen. Weil das ist so, der Körper enthält ja Blut, Wasser und Eisen. Und das ist alles, und alle Vorgänge im Körper werden auf elektrischem oder biochemischem Wege geregelt. Und alles, von daher ist der Körper unglaublich anfällig für elektromagnetische Einflüsse. Das ist was die, glaube ich, die meisten Menschen gar nicht so richtig im Blick haben. Von daher ist das schon mal wichtig.
Okay. Also Elektrosmog. Auch für die Nachttischlampe?
Auch die Nachttischlampe. Auch der Schlafwecker, alles. Also Elektrosmog ist keine Marotte von komischen Baubiologen, sondern das ist wichtig.
Okay. Und ist der Wecker mit Batterie auch Elektrosmog?
Nee, das ist ja nicht mit Strom.
Ach so, okay.
Okay, von daher wäre mein erster Vorschlag für Brigitte, versuchen Büro umzurollen, dass die Geräte wegkommen oder woanders hin. Wird vielleicht nicht gehen. Dann gibt es die Möglichkeit, sich sowas zu besorgen, solche Geräte, die einen unempfindlich machen gegen solche Störungen. Das müsste sie mal googeln.
Hast du ein Gerät?
Unter Magnetfeldgeräte oder Elektrosmog oder so, da kann die auf jeden Fall was finden. Da gibt es auch so Geräte, die kann man sich so um den Hals hängen.
Okay, also die hänge ich mir um den Hals und die sammeln dann die Strahlung ab, bevor die mich treffen, oder wie?
Genau.
Okay.
Ich hatte aber ganz spontan die Idee, dass wahrscheinlich die Schwierigkeit einfach in den Nachtdienst liegt. Zum einen, dass vielleicht überhaupt die Tatsache mit dem Nachtdienst. Und zum anderen hatte ich vorhin noch die Idee, dass es auch einfach eine Frage der Sicherheit sein könnte. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie dieser Nachtdienst aussieht, aber es könnte zum Beispiel sehr gut sein, dass sie einfach die Erfahrung gemacht hat, dass erst nach 3 Uhr Ruhe einkehrt und dass sich ihr System sozusagen, körpereigenes Sicherheitssystem sich erst nach 3 Uhr so weit beruhigt, dass sie dann irgendwie wirklich schlafen kann. Das waren meine Ideen.
Okay. Also sozusagen, dass eine alte Körpererfahrung gespeichert ist. Und das ist deswegen erst ab 3, so nach dem Motto, okay,
jetzt ist es. Letzte Idee, die ich noch hätte, vielleicht mit dem, was man vorher zu sich nimmt. So, fettes Essen, schweres Essen, Fastfood, Softdrinks, Alkohol, obwohl das wird sie wahrscheinlich im Nachtdienst ja nicht trinken, aber egal.
Okay. Und dann ist noch eine Frage aus dem Chat. Ist die Steckdose an der Wand am Kopfende des Bettes auch Elektrosmog?
Ja.
Oh Mann. Nein. Ich hab da ums ganze Bett, bei Tomi fängt das, ist der Stecker drin und hinten und hinter unsere Köpfe und dann ist es dann an meiner Seite. Ich bin so richtig schön umrahmt.
Ja, schlecht. Super.
Schlecht. Okay. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist der das, wo du jetzt ansetzen würdest, erstmal bei diesen Stromsachen.
Genau.
Genau, weil es ist ja nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, Schichtdienst in dem Sinne, sondern eigentlich ganz normal schlafen, aber du kannst nicht einschlafen, ne? Okay. Genau.
Ja, dann Brigitte, kann ich dir nur dieses mobile Dings empfehlen und vielleicht klopfen, die Angst. Das ist ja auch ein bisschen vielleicht sowas wie die Angst vor der Angst, der Stress, den man dann schon hat vor der Situation. Also das wäre das, was mir sonst noch so einfallen würde, auf die Stelle.
Hm. Da kann es natürlich auch gut sein, wenn du sagst, dass du einen Tag vorher schon Angst hast, also dran denkst und denkst, oh, hoffentlich schlafe ich wieder ein, dann ist dein Kopf natürlich die ganze Zeit mit dem Bild unterwegs, dass du nicht einschläfst. Und da kann es wirklich hilfreich sein, dass du auch mit inneren Bildern arbeitest. Da kommen wir später nochmal zu, wo du dich halt, wenn du einen Tag vorher daran denkst, also, ah, und morgen schlafe ich schon um, ich weiß nicht, um 20 Uhr, nee, 20 Uhr ist ein bisschen früh, um 22 Uhr oder so schlafe ich schon ein, seelenruhig und liege dann da. Allein das macht ganz viel Auswirkung auf deinen Körper. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit, wie du damit arbeiten kannst. Aber das ist so dieses mit Bildern arbeiten, da kommen wir später nochmal zu. Genau. Okay, dann die nächste Frage. Mich würde interessieren, ob die Schlafposition entscheidend ist für guten Schlaf. Ich bin Seitenschläfer, merke allerdings, dass mein Körper am Morgen immer recht knackig ist. Das kann ich, also das kenne ich auch. Wie stehst du zu, na, erstmal das.
Ja, Moment, erst diese Frage. die Schlafposition, die kann nicht entscheidend sein für guten Schlaf, sondern die Sicherheit ist entscheidend für guten Schlaf. Mal versucht, auf dem Rücken zu schlafen. Wenn sich das, und fühlt sich das gut an? Also, das heißt, das ist überhaupt keine Alternative. Es ist ja wichtig, es ist total wichtig, vor allem wenn man hochsensibel ist, es ist doppelt oder dreifach wichtig, dass du dich total wohl und sicher fühlst, sonst kannst du sowieso nicht schlafen. Und das heißt, eine andere Schlafposition ist überhaupt keine Option. Es ist wahrscheinlich viel wahrscheinlicher, wenn du nicht richtig liegst, dass du vielleicht ein falsches Kissen hast und einfach nicht stabil abgestützt bist. Weil wenn das so richtig ist, dann knackt da auch nichts.
Okay,
verstehe. Aber ich kann so aus eigener Erfahrung sagen, mit dem Kissen ist ein sehr, sehr, sehr entscheidender Faktor.
Okay, die Frage kommt dann auch noch.
Ja.
Genau. Okay, denn die nächste Frage von Astrid ist, wie stehst du zu Feng Shui beziehungsweise räumliche Gegebenheiten, die sich positiv auf den Schlaf auswirken sollen? In Klammern. Ja.
Also ich bin super großer Feng Shui-Fan und ich denke, das ist schon total wichtig, weil Feng Shui sich auch ganz viel mit diesen Sicherheitsaspekten beschäftigt. Zum Beispiel ist es wirklich wichtig, dass für dein gutes Schlafgefühl, dass eine Wand hinter deinem Kopf ist, dass dein Bett nicht vor dem Fenster steht. Es ist auch wichtig, dass du in einem Raum bist, in dem du nicht zu viele Fenster im Vergleich zur Tür hast. Da gibt es irgendwie so ein ausgewogenes Verhältnis. Es ist wichtig, dass dein Bett eigentlich optimalerweise so schräg diagonal gegenüber der Tür ist, damit du sehen kannst, wer reinkommt. Das sind alles nur so Kleinigkeiten, aber das macht ganz viel so an einem Sicherheitsgefühl.
Genau, und wir haben ja gerade auch in den letzten 2 Wochen den Stellenwert der Sicherheit sehr beleuchtet, ne? Wie wichtig das ist. So, und auch, ich denke, das ist auch einen Unterschied macht, wenn ich mich generell einfach unsicherer fühle, dann habe ich auch einen unsichereren Schlaf. Hm. Okay. Denn das Zweite macht es, und ebenso merke ich, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich um 6 oder um 7 Uhr aufstehe. Um 7 Uhr ist meine innere Uhr startklar. Wie kann ich das auch auf 6 Uhr gut handeln?
Es kommt natürlich darauf an, wie viel sie insgesamt schläft. Es kann sein, dass nach 7 Uhr ihr Schlafbedürfnis wirklich ganz richtig erfüllt ist Oder es besteht auch die Möglichkeit, man hat immer so Schlafzyklen. 9 Stunden. Okay. Ja, Claudia, dann brauchst du vielleicht einfach 9 Stunden. Und wenn du das mit weniger gut handeln möchtest, dann würde ich dir einfach raten, experimentier mal herum. Stehe da mal nicht um 6:00 auf, sondern probier es mal 5:45 oder 6:15 oder vielleicht auch mal 5:30. Weil es kann dann sein, dass einfach um 6 dieser Zyklus einfach nicht richtig abgeschlossen ist.
So, das war wieder ein kleiner Ausschnitt mit Monika Richrath zum Thema Hochsensibilität und Schlafstörung. Denke daran, es ist ein Auszug aus einem 2-Stunden-Beitrag von Monika aus meiner Ausbildung zum HSP-Coach. Wenn du mehr von Monika Richrath haben möchtest, empfehle ich dir zum einen das Video auf meinem YouTube-Kanal, in dem sie uns das EFT-Klopfen vorstellt. Dort kannst du dich von der schnellen, unterstützenden Wirkung des Klopfens überzeugen. Diesen Link, den Link zu ihren Büchern und natürlich auch den Link zu den sehr lohnenden Angeboten von Monika findest du in der Beitragsbeschreibung. Genauso wie den Link zu meiner Ausbildung zum HSP-Coach. Dort kannst du Monikas Beitrag in voller Länge genießen. So, träumt süß von solchen Gurken, würde mein Papa sagen. Und ich wünsche allen Hochsensiblen einen gesunden, erholsamen Schlaf. Schlaft gut!